Mann der älteren Damen, Klammer auf, ich zitiere Twitter, dabei hilft, ihren Fernseher richtig einzustellen, dass sie wieder Eishockey gucken kann. Er ist Hundeliebhaber und viel schöner, er ist Eishockeyliebhaber. Herzlich willkommen, Oliver Eisenbart von Spray TV. Hi!
Hallo Frank, hallo Helmut.
Also, Olli, ältere Menschen beim Fernseher einstellen helfen, das ist ja wie, als ob du Friedrich Merz über die Straße hilfst. Was war da los?
Ja, also das ist eine Bekannte aus Mannheim. Die Dame hatten wir kennengelernt beim Training der deutschen Nationalmannschaft. Und zwar hatte ich da eine Einladung vom DEB-Präsident Franz Reindl. Ich hatte da ein Bild hingeschickt, das wir gemeinsam in Köln aufgenommen hatten. Und dann war das Training nicht in der Nebenhalle in Mannheim, sondern das Training war in der SAP-Arena. Und die Dame wollte auch zuschauen und dann war da halt der Security Man, der uns nicht reinlassen wollte. Und ich hatte ein Schreiben von Franz Reindl, der geschrieben hat, ja, er freut sich, wenn wir dann zum Training kommen. Das habe ich dann dem Security gegeben, der hat es weitergereicht und auf einmal ging die Tür auf und wir standen in der SAP-Arena mit dieser Bekannten, die wir da kennengelernt haben. Mitte 70 war die schon, in der SAP-Arena mitten in der Umkleidekabine der USA-Nationalmannschaft mit Patrick Kane, Jack Eichel und so weiter. Und der Kontakt ist aufrechterhalten. Also die Dame war uns immer sehr dankbar, hat mir dann immer Zeitungsartikel geschickt. Und irgendwann hat sie meiner Mutter erzählt, dass sie kein Eishockey mehr schauen kann, weil sie irgendwie die Sender haben sich verstellt. Und dann hat sie, habe ich gedacht, ich nutze mal Twitter, um eine gute Tat zu begehen und habe aufgerufen, ob jemand in Mannheim oder Umgebung vielleicht da mal hin kann und den Sendersuchlauf durchlaufen lassen. Und da hat sich dann gleich jemand bereit erklärt. Es war wohl auch relativ schnell erledigt. Und die beiden haben dann noch Telefonnummern ausgetauscht, dass wenn sie mal wieder ein technisches Problem hat, kann sie sich an ihn wenden. Das hat mich dann gefreut, weil jetzt kann
Ja,
sie wieder ihrer
super.
Leidenschaft Eishockey im Fernsehen nachgehen. Das
Eishockey
ist ja cool, weil
verbindet. Eishockey verbindet. Man
ja.
sieht es mal wieder.
Ja, auf jeden
Weil
Fall.
ich habe auch gesehen, du hast ja auch die Adler verlinkt und die, ich glaube, die Rhein-Neckar-Löwen, ne?
Also ich bin eigentlich, ich habe von Handball wirklich gar keine Ahnung. Aber die Adler und die Rhein-Neckar-Löwen, die teilen sich ja die SAP-Arena und die Dame ist tatsächlich von beidem Fan, hat mir jetzt vor kurzem auch wieder Zeitungsartikel geschickt und hat dann groß drüber geschrieben, ich durfte bei den Rhein-Neckar-Löwen dabei sein, allerdings bei der Niederlage. Haben sie wohl gegen Magdeburg gespielt. Ja, also das ist, ich finde es toll.
Ja, kommen wir mal auf dich zu sprechen, nicht auf ältere Menschen. Du bist ja für Spray TV am Mikrofon und letzte Woche hatten wir den Thomas Wagner hier, der kommentiert ja bei Magenta. Und der hat das Kommentieren als Königsdisziplin ausgerufen. Wie gehst du denn so ein Spiel an? Also zum Beispiel der Alex Kunz, der nimmt zum Beispiel ein halbes Telefonbuch mit an Notizen und so. Und wie gehst du denn da so ran? Wie ist denn dein Credo?
Also bei mir ist es ähnlich. Ich habe auch Notizen dabei. Gerade jetzt zu Saisonbeginn ist es so, dass man natürlich relativ viel vorbereiten muss, weil die Teams neu sind. Ich habe nichts, was vom Saisonverlauf, auf das ich zurückgreifen kann. Es waren dann auch die Mannschaften, haben sich meistens doch ein bisschen verändert. Es gab Spielerwechsel und so weiter. Und die Statistiken, auf die man dann im Laufe der Saison zurückgreift, die sind halt einfach noch nicht da. Ich habe dann oder haben halt dann zu Beginn auch nicht wirklich viel Aussagekraft. Deswegen mache ich mir dann immer eine Übersicht für beide Teams, über beide Teams. Ich habe dann zu jedem einzelnen Spieler ein paar Notizen, die ich mir dann halt so zusammensuche und dann allgemeine Infos zu den Vereinen zum Drumherum. Da kommt immer einiges zusammen an Papieren, sorgt meistens dann schon während des ersten Drittels zu Chaos-Situationen, weil ich dann am Suchen bin, das, was ich gerade präsentieren will. Aber ja, ich benötige dann meistens auch nicht mal die Hälfte dessen, was ich vorbereitet habe. Ich finde besonders die Infos zu den Spielern toll, die man noch nicht so weiß. Also ich schaue dann immer, wenn jetzt zum Beispiel gerade Nordamerikaner, wenn die dann in ihren Jugendmannschaften in der Western Hockey League oder so gespielt haben, dann schaue ich immer mal wieder, ob da vielleicht irgendwie ein bekannter Spieler, der jetzt NHL spielt, mit ihm da in der Jugend war und so. Ich weiß nicht, ob die Fans das dann immer passend finden, aber es ist für mich einfach auch immer ein Anreiz, da wieder noch ein paar neue Infos rauszusuchen. Momentan stelle ich gerade so ein bisschen um auf digital. Das heißt, ich versuche mich jetzt gerade meine meine Übersichten und so weiter auf ein iPad zu bringen, damit ich das dann mal nutze, dass eben das Chaos so ein bisschen eingeschränkt wird. Da muss ich jetzt mal schauen, wie das so laufen wird, aber der Aufwand an sich ist ja der gleiche. Also ich habe das normalerweise dann halt am Computer erstellt, mir handschriftlich Notizen dazu gemacht und dann ausgedruckt. Jetzt versuche ich es mal mit einem neuen Gerät, ob das hinhaut oder nicht, muss man dann mal noch sehen.
Wie viele Ordner sind es denn dann am Ende vom Jahr? Und archivierst du das irgendwo oder?
Also es ist tatsächlich so, dass ich jetzt mittlerweile den zweiten Ordner habe. Also ich spiele, ich kommentiere jetzt die zweite, also jetzt schon beginnend die dritte Saison. Und ich habe das dann in den Ordnern, abgeheftet und schaue dann auch immer mal wieder, was ich denn damals so an Informationen hatte, um neue Informationen vorzubereiten. Mhm. Oder aber auch manche Dinge, wie zum Beispiel, wie oft haben die Mannschaften gegeneinander gespielt? Da kann man dann natürlich sofort laufend drauf zurückgreifen. Das ist dann gar nicht schlecht, Wolos. Meistens ist es so, dass ich so ein bisschen den Überblick verliere und dann doch wieder bei Null anfange und wieder neu schauen muss. Aber ich habe das dann tatsächlich auch in Papierform archiviert und die Ordner über die einzelnen Mannschaften, die sind dann immer so entsprechend, dass ich zurückgreifen kann. Und ich schiebe jetzt zum Beispiel gerade die einzelnen Spieler von den Mannschaften halt hin und her, die jetzt zum Beispiel innerhalb der DEL2 gewechselt haben.
Okay. Yeah. Und wie viel Zeit frisst das so eine Vorbereitung auf ein Spiel?
Also ich kann es gar nicht wirklich sagen. Ich setze mich meistens in den eineinhalb oder jetzt halt in letzter Zeit, so seit eineinhalb Wochen abends noch eine Stunde, zwei hin. Das kann dann mal länger dauern. Das ist für mich so sowas, wo ich dann auch so ein bisschen abschalten kann, mich mit dem beschäftige, was mir viel Freude bereitet. Mhm. Manchmal wird es ein bisschen zum Stress, wenn jetzt zum Beispiel am Sonntag gespielt wird und das nächste Spiel dann schon wieder am Freitag ist. Und man dann halt nochmal zusätzlich vorbereiten muss. Aber ich setze mich da schon, also ich denke, 4-5 Stunden sind es schon, was ich dann so insgesamt vorbereite. Das kommt auch immer drauf an, wer ist der Gegner? Bin ich alleine am Kommentieren oder ist vielleicht noch jemand dabei als Co-Kommentator? Da spielen einige Faktoren dann eine Rolle.
Ja, jetzt muss ich auch sagen, im Gegensatz zu Alex Kunz oder Thomas Wagner, ist das nicht ein Hauptberuf, richtig?
Nee, also das ist absolutes Hobby. Da war mal ein Aufruf vom Spray-Team in Freiburg, wer da noch dazu will. Das war immer so ein bisschen ein Traum von mir. Ich wollte früher auch mal zum Radio, habe mich da auch mal beworben, aber ich hatte damals schon meine Pflegeausbildung abgeschlossen und gearbeitet als Krankenpfleger und hätte dann ein unbezahltes Praktikum machen sollen. Und wenn man das mal gewohnt ist, dass man ein regelmäßiges Einkommen hat, dann lässt man sich da schwer drauf ein. Aber der Traum war nie so richtig weg. Und als die Anfrage dann kam über Facebook vom EHC Freiburg, habe ich mich gemeldet, bin dann hingegangen, hatte dann ein kurzes Casting mit der Regie und mit der Kommentatorin, Kollegin, die vor mir tätig war. Und dann war das relativ schnell klar, dass ich zum Team dazustoßen werde.
Cool. Ja, jetzt kommentierst du ja die Spiele der Freiburger Wölfe. Genau. Und als Kommentator sollte man ja eigentlich immer unparteiisch sein. Ne? Wie schwer ist denn das als Freiburger Fan?
Also das, ich denke, das ist bei uns Spray-TV-Kommentatoren tatsächlich nicht immer so leicht. Aber wir haben die klare Order, so neutral wie möglich zu kommentieren. Und das ist, denke ich, auch verständlich. Es ist ja bei uns so, dass die Spiele explizit gebucht werden. Und meistens, also bis auf die vergangene Saison, war das ja so, dass dann der überwiegende Teil der Zuschauer dann sich aus Gästefans zusammensetzt, weil die Heimfans ja in der Regel in der Arena sind. Das heißt, die Gästefans waren normalerweise oder sind, denke ich, normalerweise in der Überzahl. Und dann ist natürlich umso mehr wichtig, dass man einigermaßen sich zurückhält. Aber klar, ich bin Mitarbeiter, ich bin Fan der Wölfe Freiburg und manchmal ist es wirklich schwer, da nicht euphorisch zu werden. Letzte Saison war zum Beispiel so ein Spiel, da lagen die Freiburger 0-5 und 1-6 gegen Dresden zurück. Haben dann am Ende 9-6 gewonnen und ich schaue mir das immer mal wieder an und ich verschicke das auch immer mal wieder, dieses Highlight-Video, und ich muss mich dann selber wundern, dass ich da nicht wie Rumpelstilzchen auf dem Balkon herumgehüpft bin und rumgeschrien habe, sondern dass ich mich da sehr zurückhaltend verhalten habe, was dann natürlich die eigenen Fans manchmal gar nicht so richtig verstehen können, dass ich jetzt nicht voll aus meiner Haut fahre, wenn Freiburg 8 Tore schießt nach einem 1-6 Rückstand.
Interessant. Die abgelaufene Saison fand ja ohne Zuschauer statt und du hattest dieses Privileg, durch deine Tätigkeit bei Spray TV in die Halle zu gehen. Nimm uns doch mal mit, wie war das mit diesen Geisterspielen? Wie ist das so, in der leeren Halle zu kommentieren?
Also ganz ehrlich, ich wünsche mir wirklich von ganzem Herzen, dass die Spiele zukünftig wieder mit Fans sein werden. Man steht da doch deutlich anders im Fokus. Teilweise war es gerade zu Beginn der Saison so geisterhaft still, man konnte da gar nichts damit anfangen, wusste gar nicht so richtig, wie man damit umgehen soll. Ich habe dann im Laufe der Saison versucht, mit den Zuschauern bei Spray TV so ein bisschen zu interagieren. Ich habe dann teilweise Wetten angenommen. Ich weiß nicht, ob ihr das damals auch verfolgt habt. Also ich hatte eine gute Bekannte von mir, hat gesagt, wenn du das Wort Arschkröte in deinen Kommentar einbaust, dann spende ich 500 Euro an gute Zwecke. Ich durfte mir die Hälfte raussuchen und das war dann so, ich habe das eingebaut. Ich hatte da eine gute Vorlage durch den Bend Your Knees Podcast vom Daniel Goldstein und habe das dann eingebaut und habe dann tatsächlich auch die Spendenquittung gesehen. Also da waren wirklich 500 Euro für einen guten Zweck. Dann war es nochmal so, dass 50 Euro für einen fränkischen Diger beim Spiel gegen Bayreuth rausgesprungen sind. Aber es war einfach nicht das, was man an Eishockey schätzt, nämlich die Gesänge der Fans, die Atmosphäre in der Halle, also das hat alles gefehlt. Gerade in Freiburg, was ja auch eine alte, relativ laute Halle ist, da hat man das wirklich vermisst. Und bei unseren Spielen waren ja kaum Leute im Stadion, also da waren dann wirklich nur die Verantwortlichen, die dafür sorgen mussten, dass das Spiel überhaupt durchzuführen war. Und da war es dann manchmal ganz unterhaltsam, weil da hat dann der Betreuer halt vielleicht mal irgendein Schimpfwort geschrien und das hat man dann natürlich 1:1 verstanden. Das war ganz amüsant. Und mit der Zeit hat man sich dann natürlich auch dann dran gewöhnt. Es gab dann auch zum Beispiel schon zu Beginn der Saison bei einem Vorbereitungsspiel gegen Frankfurt noch eine witzige Szene. Das ganze Stadion leer, bis auf 2-3 Betreuer und vielleicht ein Ordner oder so. Und auf einmal steht auf der Gegengerade ein Fan. Und dann war so erstmal großes Erstaunen, wer denn das jetzt ist. Und das hat sich dann aber relativ schnell aufgeklärt. Das war der Busfahrer der Frankfurter Löwen. Und der hat gesagt, wenn er warten muss, bis die wieder heimfahren, dann hat er sich jetzt halt mal in die Gegengerade gestellt. Also solche Anekdötchen ergeben sich dann halt aus einer leeren Halle, ne?
Ja, ja. Obwohl ich jetzt mal nochmal nachhaken muss, wie schaffe ich es denn, Arschkröte zu sagen? Also mir fällt jetzt kein Intro ein, wo ich das irgendwie mal unterbewusst mal so einfließen lassen könnte in einer Live-Übertragung.
Also in der kurz vorher war beim Podcast der Thomas Supis beim Daniel Goldstein, beim Bend Your Knees Podcast. Und der hat von seinem ersten DEL-Spiel erzählt. Und da hat ein anderer Spieler wohl einen Gegenspieler in die Bande gefahren. Und er hat die 5 Minuten plus Spieldauer Disziplinarstrafe gekriegt, weil der Schiedsrichter sich irgendwie verguckt hatte. Und er war wohl ein junger Spieler und hatte dann die Sorge, dass das sein erstes und sein letztes DEL-Spiel war, weil er halt dann gleich eine Spieldauer gekriegt hat. Und ich habe das dann so ein bisschen umgeformt und habe dann gesagt, okay, dann wurde der Gegenspieler in die Bande gefahren und dann dachte ich noch, verdammte Arschkröte, war das jetzt mein letztes DEL-Spiel? Und dann war das Thema halt eingebaut und die Spende musste dann überwiesen werden.
Profi, ich höre es schon, cool.
Wahnsinn. Ich hätte noch eine Frage zu den leeren Zuschauerrängen. Wie du schon gesagt hast, man hat ja wirklich auch viele Spieler dann wahrscheinlich gehört, wahrscheinlich in der Halle noch besser als am Fernseher. Hast du da auch mannschaftsintern so ein paar neue Erkenntnisse gewonnen, wenn du da die Spieler gehört hast?
Also ich bin bei den Übertragungen dann eigentlich wenig in der Lage gewesen, da noch wahrzunehmen, wer da jetzt das Kommando gibt oder so. Aber man konnte natürlich schon, also man hatte dann schon in speziellen Spielsituationen immer wieder die Ergebnisse oder die Anweisungen des Trainers oder so, die sich dann immer wieder in den gleichen Situationen wiederholt haben. Aber es war jetzt nicht so, dass ich sagen konnte, der und der Spieler hat immer das gleiche Kommando oder gibt immer das und das vor für die Mannschaft. Das war eher nicht möglich, weil ich ja nebenher auch immer geredet habe.
Okay. Ja. Okay. Schauen wir doch mal noch mal kurz auf Spray TV. In der DEL gibt es ja auch einen Übertragungspartner. Das ist ja in dem Fall seit Jahren jetzt schon Magenta, beziehungsweise halt die Telekom. Spray ist ja auch ein Übertragungsmedium. Allerdings, wie du schon gesagt hast, kann man hier so die Spiele ja einzeln buchen. Viele Fans fragen sich schon, wie Spray TV funktioniert. Erklär uns doch das noch mal bitte. Und wenn du magst, mach doch mal Werbung.
Ja, also ich muss ehrlich gestehen, dass ich, was die technischen Hintergründe anbelangt, ich gar nicht so wirklich Bescheid weiß, wie das genau funktioniert. Ich weiß, es gibt vor Ort, also an jedem DL2-Standort, gibt es jeweils Teams, die für die Übertragungen verantwortlich sind. Die gehören aber meines Erachtens mehr oder weniger zu den jeweiligen Vereinen. Spray TV liefert dann im Hintergrund das Know-how und den Streaming-Dienst, dass man eben dann die Spiele im Stream anschauen kann. Was ich weiß, ist, dass man eben die Spiele gezielt auswählen kann. Also ich kann gezielt auswählen, ich möchte Freiburg sehen. Ich buche das Spiel dann online und kann das dann eben entsprechend anschauen. Das heißt, ich kann die Partie auswählen, die ich gern sehen möchte. Für die neue Saison hat man jetzt das Ganze ergänzt durch einen sogenannten Konferenzmodus. Der wird jetzt wohl, also das weiß ich jetzt auch überwiegend über die Presse, für eine Testphase im Oktober mal geplant. Da kann man dann 4 DEL2-Spiele auswählen. Die 4 primären Spiele werden ausgesucht, können dann gleichzeitig angezeigt werden. Eins hat man dann groß als Hauptpartie und die anderen 3 eben mit kleinerer Auflösung. Und dann ist so, dass der Zuschauer jederzeit wählen kann, zu welchem Spiel er gerne möchte. Also das wird dann nicht wie bei Magenta von einer Zentrale gesteuert, die dann halt so dahin geht, wo gerade das Tor fällt, sondern man kann dann selber wählen, wo man gerade schauen möchte. Und man hat auch nicht so einen zentralen Kommentator wie jetzt bei Magenta, sondern sind dann jeweils die Standardkommentatoren, die dann dafür zuständig sind. Finde ich eigentlich eine interessante Sache. Ich persönlich bin der Meinung, dass das vielleicht auch was wäre, dann gerade wenn es am Ende so in die Crunch-Time der Saison geht, wenn dann mein direkter Gegner um Platz 1 auch spielt und dann kann ich da schauen, wie läuft es denn gerade in Kassel oder in Frankfurt. Ich denke, das sind so die Dinge, wo es dann wirklich interessant wird, wo man solche Konferenzen nochmal besonderer erlebt, finde ich. Ansonsten ist so, dass, wie gesagt, Einzelspiele gebucht werden. Das war jetzt auch so, dass das letzte Saison natürlich ein großes Highlight war. Also meine Mama, die wird jetzt dann 70, die hat dann jedes Spiel gebucht und hat sich zu Hause das Laptop an den Fernseher anschließen lassen und hat dann die Spiele am Fernseher beobachtet, wenn sie nicht gerade parallel dazu irgendwie noch DEL geschaut hat. Das gab es auch mal, da stand dann der Fernseher, da lief Magenta und vorne dran stand das Laptop, da lief dann Sprayed. Also solche Dinge kommen in unserer Familie durchaus vor. Was man bei der Buchung sagen muss, also das ist wirklich ganz einfach. Ich buche mir ein Spiel, Ich suche mir das aus, ich habe einen Account vorher angelegt und dann suche ich mir das Spiel aus und dann, wenn das losgeht, kann ich das anschauen. Und so ein Einzelspiel kostet 8,90. Das ist auch immer so ein bisschen eine Diskussion, weil das dann halt natürlich, wenn das mehrere Spiele sind, dann doch auch eine gewisse Summe zusammenkommt. Aber da will ich einfach immer wieder auch erwähnen, dass man unbedingt wissen muss, das mit der Buchung des Spiels, das ja direkt den Verein unterstützt, den man anschaut. Und ich vergleiche das dann immer, also ich kann das einerseits dann nicht vergleichen mit anderen Streamingdiensten, das geht einfach nicht. Und ich sage immer, das ist dann wie so eine kleine Eintrittskarte. Wenn ich nicht vor Ort sein kann, dann kaufe ich eine kleine Eintrittskarte und unterstütze den Verein so, indem ich das Spiel eben zu Hause anschaue. Also da muss man so ein bisschen differenzieren, dass das eben nicht vergleichbar ist jetzt mit Magenta oder DAZN oder was es da so alles gibt, weil ich halt da wirklich auch Geld direkt an den Verein weiterleiht.
Ich glaube, das ist auch wichtig zu wissen. Das ist auch das, was vielleicht auch viele nicht im Hinterkopf haben, dass eben ein Teil dieser 8,99 Euro waren das jetzt, glaube ich, hast du gesagt.
8,90, ja.
8,90, dass das an den Verein geht. Und wenn man das im Hinterkopf hat, glaube ich, gibt es auch mehr Fans, die das auch wirklich, wirklich buchen. Ja. Also finde ich eine tolle Geschichte, wirklich. Ja.
Also, und jetzt ist neu auch, also man kann das Kundenkonto, das man angelegt hat, also diesen Account, den kann man jetzt auch aufladen mit gewissen Beträgen, kriegt dann einen gewissen Rabatt, hat dann einfach so ein Zusatzguthaben, so wie wenn man sich irgendwie eine iTunes-Karte oder sowas kauft, gibt es ja auch manchmal so Aktionen. Ja. Finde ich eigentlich ganz gut, weil damit, und das war was, da lag ich Spray TV auch immer damit in den Ohren, damit kann man dann Gutscheine kaufen, die man dann wieder weiter verschenken kann. Ja. Und das wurde jetzt eben auch so eingeführt, finde ich eine super Sache. Meine ganzen Freunde und Verwandten wissen jetzt schon, was sie zu den Geburtstagen und Weihnachten bekommen, aber das ist jetzt halt so.
Ja, ist doch super trotzdem.
Also gerade mein Patenkind, der ist auch großer Eishockey-Fan, der Sebastian. Und da ist tatsächlich so, der hat letzte Saison dann immer mal wieder schauen wollen, aber musste das dann vielleicht auch ab und zu mit dem Taschengeld bezahlen. Und so kann er dann halt vielleicht über den Gutschein das eine oder andere Spiel noch zusätzlich verfolgen. Ja, die technischen Geschichten werden auch ausgebaut. Also man kann das Ganze dann über iOS oder Android-Apps empfangen und zukünftig wohl auch über Apple TV und Amazon Fire TV. Dann muss Mama nimmer das Laptop an den Fernseher anschließen, sondern nimmt ihren Fire Stick und das ist geritzt.
Ja.
Also da hat man sich schon viel überlegt, jetzt auch für die kommende Spielzeit.
Ja. Wir wollen natürlich auch mit dir über die am 1.10. startende DEL2-Saison reden. Um das zu tun, wollen wir auch gerne einen Blick zurückwerfen. Also es geht um das unfassbare Finale Kassel gegen Bietigheim. Wir alle wissen natürlich, wie es ausgegangen ist. Aber Kassel führte 2-0 in dieser Serie und verliert anschließend 3 Spiele in Folge. Sind das so Serien, wo du merkst, what a time to be alive?
Ja, definitiv. Also, die Hauptrunde wurde ja vorzeitig beendet, weil 2-3 Mannschaften mit Corona-Probleme hatten. Aber die Steelers waren Vierter. Hatten dann in der ersten Runde ja Heimrecht und das Interessante ist, die hatten ja jedes Mal in der Best-of-Five-Serie 5 Spiele dann zu gewinnen, also nicht zu gewinnen, sondern mussten über 5 Spiele gehen, hatten gegen Freiburg und gegen Freiburg im Halbfinale und gegen Frankfurt im Viertelfinale jeweils 2-0 nach Spielen geführt, dann jeweils 2 Spiele verloren, den Ausgleich hinnehmen müssen, um dann jeweils 4-2 zu gewinnen. In der Finalserie lagen sie dann 0-2 zurück, holen auf 2-2 auf und hatten dann mit Sicherheit irgendwo im Hinterkopf, dass das andersrum jedes Mal ihnen gelang, dann das entscheidende Spiel doch zu gewinnen, gewinnen dann aber in Kassel. Und das war sicher eine Überraschung, weil gerade die Huskies, die hatten wirklich eine grandiose Vorrunde gespielt. Also ich durfte die 2-mal in Freiburg kommentieren, die waren wirklich Wahnsinn. Und aber das sind halt die Playoffs und dass man mit den Steelers rechnen kann, das durfte ich dann auch eben in der Halbfinalserie gegen Freiburg erfahren. Die waren wirklich so, die hat man den unbedingten Willen gespürt, die waren immer heiß, die haben immer gekämpft und das zeigen sie ja jetzt auch aktuell gerade in der DEL schon. Also so sind einfach unangenehm zu spielen, waren immer da, also waren auch nicht müde zu kriegen. Also ich denke, die ganzen Serien waren wirklich eine Werbung für die DEL 2, definitiv.
Da ist man doch jetzt als Eishockey-Fan sehr froh, dass es mit dem Aufstieg geklappt hat, oder? Also Meister der zweiten Liga zu werden und dann nicht aufzusteigen, das ist ja quasi Höchststrafe.
Ja,
oder? Also jetzt mal von den Statuten abgesehen, einfach nur rein sportlich gesehen.
Ja, also ich komme aus einer Zeit, wo es Auf- und Abstieg ganz normal gab. Das waren immer auch Highlights, also das war immer was Besonderes, wenn es dann in die Abstiegsrunde oder in die Aufstiegsrunde ging. Aber es war natürlich jetzt eine gewisse Zeit lang so, dass es keinen Aufstieg gab. Man hat letztlich um die goldene Ananas gespielt. Die Meisterschaft war vielleicht interessant, so ein bisschen regional, um sich besser zu vermarkten, aber Das war dann schon auch alles. Ich denke auch, dass es gut ist, dass man den Auf- und Abstieg wieder eingeführt hat, weil es letzten Endes auch dafür sorgt, dass man einfach auch nochmal das Spektrum erweitern kann, dass man auf einmal ist ein Ort wie Bietigheim in ganz Deutschland bekannt über seine Erstligamannschaft. Und das sind Dinge, dafür lohnt es sich dann letztlich auch da Engagement reinzustecken. Und man erlebt es jetzt gerade zum Beispiel so ein bisschen in Kassel, wo jetzt der Aufstieg dieses Jahr nicht möglich ist. Da tut man sich dann schon schwer, so eine Saison, ich sage jetzt nicht ernst zu nehmen, aber da tut man sich dann schon schwer, sich zu 100%, also ich möchte jetzt gar nicht von den Spielern sprechen, aber so vom Umfeld, sich zu 100% zu motivieren, weil man letztlich halt nicht wirklich was gewinnen kann. Aber ich habe Hoffnung, dass sich das Modell Auf- und Abstieg durchsetzt. War toll, dass die Steelers das jetzt umsetzen konnten, dass die das verwirklichen konnten, weil umso besser die DL2 war auf einmal wieder auf der Agenda und plötzlich kennen auch die Moderatoren bei Magenta den einen oder anderen Spieler aus der DL2 und haben sich informiert, was denn da letztes Jahr so alles abgegangen ist.
Ja. Ja, das Thema mit dem Aufstieg, das werden wir nachher nochmal so ein bisschen vertiefen.
Ja, ja.
Da geht es gleich mal um, wie das Ganze so funktioniert und warum und überhaupt.
Ja,
so.
Ja.
wie schon erwähnt, am 1.10. geht es dann los. Und wenn man sich so die Tabelle, das Teilnehmerfeld anschaut, dann kommen DEL-Nostalgie-Fans, Speichelsturz, Kassel, Freiburg, Frankfurt, Landshut, Klammer auf, Markus Sturm, gefällt das, Klammer zu, oder Kaufbeuren. Das sind Riesennamen im deutschen Eishockey. Kann man in der DEL2 noch mit Schlagworten sowie Tradition noch Fans ins Stadion locken?
Also ich denke, das ist tatsächlich was Fans ins Stadion locken kann. Also diese Traditionsvereine, gerade auch die bayerischen Traditionsvereine, Landshut, Bad Tölz, die haben ja schon auch das sich so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben und man freut sich dann auch auf so Traditionsteams. Auf der anderen Seite war das auch tatsächlich so meine Anfangszeit, also Freiburg und Landshut waren Anfang der 90er jetzt nicht unbedingt die Spitzenteams der damaligen Bundesliga. Und ich kann mich noch gut erinnern, da waren dann auch mal Abstiegsrunden gegeneinander. Das heißt, ich erinnere mich da gut an diese traditionellen Duelle. Aber es ist natürlich auch so, dass ja Tradition einerseits eine wichtige Rolle spielt. Teilweise sind die Clubs, die ja in der DL2 oder auch in der Oberliga spielen, von der Tradition her besser aufgestellt als zum Beispiel DEL1-Clubs. Aber auf der anderen Seite muss man auch einfach sehen, dass mittlerweile in der DL2 wirklich sehr gutes, unterhaltsames Eishockey gespielt wird. Das heißt, diese Dinge vermischen sich dann. Die Teams zeigen tolle Leistungen. Man hat auch immer wieder bekannte Spieler, die sich dann bewusst für den Schritt in die DL2 entscheiden. Und damit ist die Qualität also wirklich deutlich gestiegen. Man hat eine ausgeglichene Liga, man hat tolle Spieler und teilweise wirklich hochklassige Partien. Gerade die Playoffs haben das letztes Jahr wieder unter Beweis gestellt. Also ich denke, jeder Eishockey-Fan kann in der DL2 tollen Eishockey-Sport sehen und trotzdem dann auch mal den einen oder anderen Traditionsverein erleben, den man halt ansonsten nicht mehr sehen würde.
Wenn wir jetzt mal so das Prozedere anschauen, wenn wir da mal drauf eingehen, wie der Frank schon gesagt hat. Für alle, die es noch nicht wissen, also da schließe ich jetzt Frank und mich jetzt einfach mal mit ein. Wie funktioniert das dieses Jahr? Darf da nur Frankfurt aufsteigen? Hilf uns doch da mal.
Ja, also es ist so, der Aufstieg von der DL2 in die DL ist ja nicht nur mit dem Erreichen der Meisterschaft gekoppelt, sondern da spielen ja verschiedene Rahmenbedingungen eine Rolle. Also als Beispiel braucht man ein entsprechendes Stadion. Bei dem Punkt ist jetzt zum Beispiel Freiburg aktuell raus. Wir sind da zwar schwer am Kämpfen, damit endlich eine neue Halle gebaut wird und da vielleicht auch die Rahmenbedingungen ermöglicht werden, aber aktuell ist die echte Heldenarena einfach nicht geeignet für einen DEL-Standort und entsprechend fällt da Freiburg jetzt zum Beispiel als Bewerber raus. So gibt es verschiedene Faktoren, die da zusätzlich eine Rolle spielen und jetzt war es so, dass letztlich vergangene Saison drei Teams dann einen Antrag stellten, um bei Gewinn der Meisterschaft in die DEL aufsteigen zu können. Das war Frankfurt, Kassel und Bietigheim. War dann schön, dass es letztlich auch eine Mannschaft von den dreien geschafft hat und den Aufstieg dann auch verwirklichen konnte. Für die Saison 22-23, also der Meister der Saison 21-22 hätte ja dann das Recht, in der Saison 22-23 in der DEL zu spielen, war es dann so, dass sich wohl anfänglich vier Teams beworben hatten. Das war Frankfurt, Bietigheim damals noch, weil noch nicht klar war, ob die jetzt tatsächlich in die DEL gehen können oder nicht, Kassel und Dresden. Und zwei davon, also Kassel und Dresden, hatten wohl irgendwie Probleme mit den Anträgen, hatten die irgendwie nicht vollständig eingereicht oder irgendwie nicht innerhalb der Frist und konnten daher dann letztlich nicht berücksichtigt werden. Bietigheim blieb in der oder kam in die DEL, das heißt, die fielen auch raus. Und so haben wir jetzt die Situation, dass eben nur noch Frankfurt als potenzieller Aufsteiger übrig bleibt. Das heißt, die Saison 21-22 in der DEL2 hat einen Aufstiegsaspiranten und 13 potenzielle Spielverderber.
Es gibt ja ein neues Team in der DEL2, die selber Wölfe. Was traust du den Wölfen zu? Haben die vielleicht eine Chance auf eine Überraschung?
Also, ich will das gar nicht so weit einschätzen. Ich denke, als Aufsteiger ist es grundsätzlich immer schwer. Ist eine große Herausforderung für die Wölfe, aber es zeugt einfach auch von einem gewissen Optimismus und von einem gewissen Ehrgeiz, dass man dann den Aufstieg eben annimmt und dann sich in der neuen Liga versucht. Natürlich werden dann auch über die Medien Begriffe wie Klassenerhalt und den Abstieg vermeiden besonders hervorgehoben, aber so ein Etat dann auch von einem Aufsteiger meistens dann nicht so, wie es die etablierten Vereine haben. Also das macht es grundsätzlich natürlich schon schwer. Aber ich habe auf der anderen Seite mich so ein bisschen mit den Wölfen beschäftigt, haben sich ja auch gezielt verstärkt, haben ja auch mit den Steelers eine Kooperation, einen Kooperationspartner in der DEL 2, in der DEL gefunden, wo dann vielleicht der eine oder andere junge Spieler seine Einsatzzeit in Selb bekommt. Und Bietigheim macht es ja gerade vor. Also man kann auch als Aufsteiger in der Liga oben drüber dann für Furore sorgen und zumindest mal begeisternde Spiele zeigen. Ich habe gestern neben meiner Vorbereitung dann ein bisschen das Derby Bietigheim gegen Schwenningen angeschaut, wobei als Freiburger gibt es eigentlich nur ein Derby, nämlich Freiburg gegen Schwenningen, aber lassen wir das mal so stehen. Also die Steelers überraschen mich jetzt schon und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Selb das genauso hinbekommt. Ich denke, das wird nicht einfach für die Wölfe. Ich denke auch, dass das abhängig davon ist, wie kommt man in so eine Saison rein. Also wenn ich dann die ersten 3, 4, 5 Spiele halt gleich irgendwie hoch verliere, dann ist das auch mit dem Selbstbewusstsein natürlich nicht mehr so weit her. Aber letztlich muss natürlich der Klassenerhalt das Ziel sein und alles, was darüber hinausgeht, wäre eine tolle Überraschung für die Wölfe. Und eins weiß ich aus Erfahrung, Wölfe geben niemals auf.
Jetzt erleben wir dich hier ja auch als Eishockey-Fan. Man merkt richtig, wenn man mit dir über die Freiburger Wölfe spricht, ja, du bist da voll dabei. Wir vom Bulli würden die Freiburger Wölfe ja gerne auch wieder in der DEL sehen. Das hast du ja gerade gesagt, das geht nicht. Trotzdem können sie ja auch sehr weit kommen. Welches Team könnte denn deiner Meinung nach da ein Bein stellen? Welcher Verein kommt da an die Klasse der Freiburger Wölfe ran?
Ja, also bei Freiburg war es ja so, dass man ja eine relativ lange Zeit nach dem Aufstieg erstmal sich in den Playdowns wiedergefunden hat, als dann vor 2 Jahren Peter Russell verpflichtet wurde. Dann war das wie so ein Erwachen aus dem Dornröschenschlaf. Da haben viele das mit Peter Russell in Verbindung gebracht, was aber keiner so richtig angesprochen hat, ist, dass ab der Saison ich ja als Kommentator dann auf dem Balkon saß. Vielleicht hat es ja auch mit mir zu tun, wer weiß.
Wahrscheinlich,
Ich denke auch. Also ich muss das nochmal öffentlich machen. Ich denke tatsächlich, Freiburg hat die letzten beiden Saisons überrascht, hatten ja auch beide in beiden Vorrundenspielzeiten einen Platz unter den Top 4 erreicht, was damals keiner gerechnet hatte. Natürlich ist schon so, dass bei den Favoriten in der DEL2 immer ja, mehr oder weniger dieselben Mannschaften genannt werden. Die Kassel Huskies haben sich jetzt meines Erachtens eher noch verstärkt. Also die ganzen Spieler, die letztes Jahr überragende Leistungen gezeigt haben, die konnten auch zum großen Teil gehalten werden, was mich überrascht hat. Dann natürlich Frankfurt, da ist zwar ein größerer Umbruch gewesen, aber man konnte auch die Top-Spieler, die jetzt gegangen sind, mehr oder weniger ersetzen, 1:1. Also da bin ich auch sehr gespannt und das sind ja natürlich auch die beiden, die immer um die Meisterschaft mitgespielt haben, zusammen mit Bietigheim. Außerdem bin ich echt persönlich gespannt auf Landshut, die ja auch sehr viel in eine neue Mannschaft investiert haben. Gab es jetzt zwar so ein bisschen Unruhe im Vorfeld wegen den beiden Topscorern, die dann doch nicht zurück nach Deutschland gekommen sind, aber mit André Hult aus Freiburg haben sie natürlich auch einen Top-Spieler verpflichtet und so insgesamt Marco Pfleger. Also da bin ich wirklich drauf gespannt, haben ja jetzt auch in der Vorbereitung schon mal für ein Ausrufezeichen gesorgt, als sie Bad Tölz deutlich geschlagen haben. Dann möchte ich auch Ravensburg noch nennen, die ja sich jetzt auch noch mal deutlich verstärkt haben und mit dem Freiburger Trainer oder ehemaligen Freiburger Trainer Peter Russell da jetzt ein neues Kapitel aufschlagen und durchaus Ambitionen haben, eben den Meistertitel wieder zu erringen, haben ja da auch schon so ein bisschen Tradition. Ansonsten gibt es noch mehr Mannschaften, die sich wirklich gut verstärkt haben. Also ich bin immer wieder überrascht, auch was für Spieler verpflichtet werden können, die in der DEL dann wirklich eigentlich eine gute Rolle gespielt haben und auf einmal spielen sie dann in der DEL2. Freiburg zähle ich da durchaus mit dazu. Mit Robert Hoffmann hat man jetzt einen engagierten neuen Trainer verpflichtet. Man hat viele wichtige, auch eigene, aus Freiburger Jugend stammende Spieler halten können. Hat sich meiner Meinung nach auch punktuell noch gut verstärkt. Also da ist es ähnlich, dass man eigentlich den Stamm der Mannschaft zusammenhalten konnte und dann eben nur einzelne Positionen verändern musste. Auch da, also ich freue mich jetzt auf den Saisonstart mit Frankfurt und Tölz, gleich zwei Topspiele am ersten Wochenende. Und ja, muss man schauen, wie das dann wird. Also ich denke, die DEL2 wird da ziemlich spannend machen, wird ausgeglichen sein, was ich letztes Jahr auch immer wieder interessant fand. Auch Teams, die jetzt vielleicht nicht so die überragenden Leistungen gezeigt haben, hatten dann immer wieder Highlights drin, haben dann Spitzenteams auch mal schlagen können. Einzig Kassel war da letztes Jahr so ein bisschen außen vor. Die hatten wirklich kaum Aussetzer während der Saison.
Ja. Okay. Ja. Ich weiß aus ziemlich sicherer Quelle, dass René Rudorisch auch diesen Podcast hört. Aha. Und es ist immer so ein Thema, diese Open-Air-Spiele. Jetzt habe ich gehört, in Freiburg ist ein Fußballstadion frei geworden am Wochenende. Aha. Wäre das nicht mal so eine Idee? Es ist ja schon schön quadratisch, dieser Fußballplatz. Der ist eigentlich gar kein Fußballplatz. Und es gibt ja auch einen Höhenunterschied von einem Tor zum anderen. Aber erstmal so ein Trauma, so ein Open Air in Freiburg. Ich glaube, die Fans würden doch dafür brennen, oder?
Also das ist tatsächlich was, wo ich glaube, wenn man sowas machen würde, da wären auch, also da wäre das Stadion voll, weil letztlich auch die ganzen Nostalgie-Fans, also ich habe jetzt das auch so ein bisschen verfolgt in den sozialen Medien heute auch über den Tag verteilt. Die SC-Fans, die sind ja jetzt auch alle ganz traurig, weil sie jetzt im neuen Stadion, ins neue Stadion umziehen müssen. Wir Eishockey-Fans wären froh, wir dürften ein neues Stadion umziehen, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Aber das wäre tatsächlich was, wo ich sage, wenn da so ein Event stattfinden würde, bin ich mir sicher, dass das ausverkauft wäre. Ist ja jetzt auch nicht ganz so groß, aber das wäre sicher was, wo man sich überlegen könnte. Vielleicht, wenn Schwenningen jetzt in die DEL2 zurückkommt oder Freiburg dann vielleicht doch mal in die DEL aufsteigt, dann wäre das eine Option, weil dann wäre der halbe Schwarzwald von oben heruntergefahren und der Rest würde sich aus Freiburg füllen und dann hätten wir da ein tolles Event. Könnte ich mir gut vorstellen, wäre sicher toll.
Also wie gesagt, René, wenn du zuhörst, ne, Du weißt Bescheid. Wir gucken mal kurz in die Penny-DEL, die du ja auch verfolgst. Wir haben nämlich herausgefunden, investigativ, dass du Anhänger der Adler Mannheim bist. Wie siehst du eigentlich den Saisonstart deiner Adler und wie soll das dann weitergehen im Laufe der Saison?
Ja, also die Adler, die sind natürlich schon eine Mannschaft, da ist ein finanzieller Background da. Da geht es eigentlich immer nur um die Meisterschaft. Und Anhänger, ja, also der Saisonstart war jetzt wirklich gut, haben ja jetzt auch so ein bisschen in den Lauf reingefunden. Anhänger, ich bin tatsächlich bei den Adlern, als ich zum Eishockey kam, Anfang der 90er, gar nicht so glücklich gewesen. Da waren die Schwenninger und die Mannheimer so die direkten Baden-Württemberg-Konkurrenten und da durfte man sich nicht als Freiburg-Fan dann irgendwie noch für einen anderen Verein interessieren. Nie im Leben wäre ich da irgendwie für Mannheim gewesen. Das war aber auch damals tatsächlich auf Gegenseitigkeit beruht. Also es war so, ich kann mich erinnern, Anfang der 90er waren wir mit Freiburg dann mal bei einem Spiel in Mannheim. Und damals hatte Freiburg so ein Modell wie jetzt Bremerhaven, nämlich die Dreiviertelsmannschaft waren deutschstämmige Spieler aus Tschechien damals und die wurden dann also nicht gerade freundlich empfangen, weil man gesagt hat, okay, und das ist nicht gut fürs deutsche Eishockey und was weiß ich. Also der ehemalige Präsident Dr. Kuba hatte da halt seine Beziehungen spielen lassen und hatte dann ganz viele Spieler aus Tschechien und Ostblockstaaten dann verpflichtet. Da kamen dann, waren dann Spieler dabei wie Pavel Groß, Jacek Blachter, Eduard Uvira. Und wenn man dann diese Namen hört, dann weiß man, also so ganz schlecht fürs deutsche Eishockey war es dann letztlich doch nicht. Das Modell mit den deutschstämmigen Spielern war nicht unbedingt also die Fans waren nicht drüber begeistert, aber heutzutage jubelt man dem Pavel Groß und dem Matthias Blachter in Mannheim zu. Und der eine oder andere ist dann eben auch Nationalspieler geworden. Also gerade das verbindet mich dann schon länger mit den Adlern. Und wie ich dazu kam, das war dann vielleicht eine kurze Geschichte noch. Ich war auf einer Schulleitersitzung in Stuttgart und ein Kollege aus Mannheim, dessen Schule, war Sponsor bei den Adlern. Und der hatte immer 4 VIP-Karten. Für jedes Spiel über das Sponsoring. Und er hat mich angesprochen. Damals waren wir noch gar nicht irgendwie bekannt, sondern er wusste halt, dass ich auch aus Süddeutschland bin, nicht so weit weg. Und hat dann mich gefragt, ob ich mal mit zum Eishockey gehen möchte. Und dann habe ich eine Karte gekriegt gegen Krefeld damals und bin dann dahin. Und dann sind wir halt in den VIP-Raum und alles sehr vornehm und ganz viel Essen und Trinken, alles kostenlos. Und ich habe dann halt angefangen, vom Eishockey zu schwärmen und vom Eishockey zu erzählen. Und es hat denen dann so gefallen, dass ich mich eben nicht nur wegen dem Catering so begeistert gezeigt habe, sondern vor allem wegen dem Sport, dass es dann so war, dass die immer, wenn jemand ausgefallen ist, mich angerufen haben und gefragt haben, Olli, willst du kommen? Die Adler spielen und der kann nicht. War manchmal morgens um 10, um 2 war das Spiel. Und dann habe ich gesagt, okay, ich komme, bin ins Auto gesessen, nach Mannheim gefahren und habe das Spiel angeschaut. Da waren dann tolle Erlebnisse dabei, mal ein Champions Hockey League Spiel gegen Tampere oder DEL-Spiele natürlich einige und letztlich dann auch die Meisterschaft. Wir waren da dann bei 2 von 3 Finalspielen bei der Meisterschaft 18-19 mit dabei vor Ort. Und das sind natürlich dann Dinge, die verbinden einem dann schon mit dem Club. Und eine andere Geschichte noch ganz kurz. Es war dann ein Sponsoren-Event im Europapark. Das ist gerade bei mir ums Eck. Das sind so 10 Kilometer. Und dann haben sie auch eine Karte übrig gehabt. Dann haben sie gesagt, okay, gehst mit. Und ich habe natürlich jubelnd bin ich da hingefahren, weil ich halt einfach auch, also ich würde mich da schon auch als Eishockey-Groupie bezeichnen. Wo ich zum Eishockey kann, bin ich glücklich. Und dann saß man an so einem kleinen Vierertisch. Und irgendwann gingen dann die Reden los und dann hat jemand gesagt, ja, und nachher werden dann die Spieler an die Tische gelost. Und ich hatte, als ich da hingekommen bin, gesehen, dass auf manchen Tischen Aufsteller stehen. Und als dann das so erklärt wurde, dass die Spieler an die Tische gelost werden, dann ist mir das irgendwie ganz wie Schuppen von den Augen gefallen. Diese Aufsteller bedeuten was für diese Verlosung. Und dann bin ich wie ein Verrückter da um alle Tische rum. Und dann war da tatsächlich ein leerer Tisch. Da stand so ein Aufsteller drauf, dann habe ich den an unseren Mini-Vierertisch, den Aufsteller geschnappt und bei uns hingestellt. Und dann war die Verlosung sozusagen und die Nummer 14 hatte dann Ben Smith, der ehemalige Kapitän, war damals gerade frisch Calder Cup-Sieger, Stanley Cup-Sieger, war erst 4 Tage hier in Deutschland, also war ganz frisch verpflichtet und der saß dann bei uns am Tisch. War dann ein bisschen eng, weil der war eigentlich schon für 4 zu klein, aber Ben Smith wurde dann noch so mit in die Runde aufgenommen und der war wirklich also ein toller Tischnachbar, war super nett. Wir hatten auch hinterher dann einige Zeit Kontakt. Beim Dessert holen war man dann auch so hintereinander in der Schlange, da hat man dann auch gut erkennen können, wer ist der Sportler, wer ist der Fan. Nicht nur an der Figur, sondern auch an dem, was aufgeladen war, eher ein bisschen Obst, eine Kugel Eis, viel Mousse-Schokolade, Tiramisu, Kuchen, alles, was es so gab. Aber der ist schon ein echter Profisportler, aber das war natürlich was, das vergesse ich nie. Also das werde ich immer wieder erzählen, dass ich dann mit einem Stanley Cup-Sieger beim Abendessen am Tisch sitzen durfte. Und das ist so die Verbindung halt zu den Adlern. Deswegen bin ich da halt auch jetzt immer noch, verfolge ich die Spiele und drücke den Adlern aktuell in der DEL die Daumen, ganz davon abgesehen, dass wir da ja gemeinsam mit Blau-Weiß-Rot gegen Blau-Weiß in Schwenningen so ein bisschen eine Rivalität haben.
Ja, du hast ja Nordamerika schon erwähnt. Von der NHL fasziniert, schreibst du auf deinem Twitter-Profil. Mhm. Was genau fasziniert dich denn an der NHL? Und da gibt es ja sicherlich mehrere Facetten, Qualität, die Zuschauer, die Hallenatmosphäre, da könnte man noch lange weitermachen. Und warum die Canadiens?
Okay.
Für mich als Toronto-Fan immer eine ganz interessante Frage.
Okay, also da muss ich so ein bisschen auch wieder so ein bisschen ausholen. Ja. Also ich, wie gesagt, ich kam 1990 zu meinen ersten Eishockeyspielen in Freiburg und ich denke, das ging euch wahrscheinlich ähnlich. Ihr wart mal beim Eishockey, dann schaut man regional Deutschland und dann irgendwann sieht man dann halt Spiele in der NHL und weiß, was die NHL bedeutet. Und dann war das für mich relativ schnell auch eine gewisse Begeisterung für die NHL. War für mich dann so, dass es damals ja auch noch sehr schwierig war, überhaupt Spiele sehen zu können. Auf Fanartikel, also man konnte ja nicht irgendwie im Internet sich Fanartikel bestellen, sondern es gab in Freiburg ein Geschäft, da habe ich mir dann mal eine giftgrüne New Jersey Devils Bomberjacke gekauft, weil es nichts anderes gab, die ich aber dann auch sehr stolz immer getragen habe. Und eine Geschichte, die mich dann so richtig an die NHL erstmal hingeführt hat, war dann 1994, als der Lockout war und Wayne Gretzky mit seinen Kumpels dann nach Freiburg kam, hatte damals ja keiner so wirklich gedacht, dass das wirklich klappt, aber dann stand ich da vor dem Spiel 4 Stunden im Hof und habe gewartet, habe dann leider kein Autogramm von den Spielern bekommen, aber ich durfte mich dann mit Walter Gretzky und mit dem Vater von Paul Coffey so ein bisschen unterhalten, also die Familien, die dabei waren, waren toll, da kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Und dann war es aber so, dass ich wirklich 27 Jahre Eishockey-Fan war, bis ich meinen Traum von einem NHL-Spiel vor Ort verwirklicht hat. Ein Freund der Familie hatte mich dann eingeladen 2017 nach Ottawa. Wir sind dann haben so eine Rundreise gemacht und mein allererstes NHL-Spiel war dann die Oilers in Washington zu sehen. Und dann hatten wir eben noch ein Spiel Nashville in Montreal. Zwischendurch noch die Hall of Fame in Toronto. Also das waren 10 interessante Tage. Und gerade Montreal. Also ich denke, das kann man schon vergleichen. Montreal und Toronto, die beiden Städte lieben halt ihre Eishockey-Teams. Und wenn man da halt zum ersten Mal dann in Montreal war, dann ist man halt eher so der Montreal-Fan. Und wenn man halt vielleicht beim ersten Mal in Toronto ankommt, dann wird man dann halt vielleicht mit Toronto infiziert. 2018 durfte ich dann nochmal hin. Das war dann fast noch spektakulärer. Da haben wir dann die Rangers angeschaut im Madison Square Garden. Das war auch ein tolles Erlebnis gegen Calgary. Dann sind wir über Detroit weitergefahren, haben dort Anaheim gesehen und dann noch Buffalo in Ottawa. Und der Freund, der da mit mir diese Reisen gemacht hat, der war auch schon über 70, der hat mich dann 2019 nach Los Angeles eingeladen, weil der hatte auch ein Apartment in Los Angeles. Und für 2020 im Frühjahr und dann verstarb er ganz plötzlich im Oktober 2019 und das war für mich ein großer Schreck. Und irgendwann bekam ich dann aber eine Mail, ich könnte die Reise trotzdem machen, weil das Apartment würde mir zur Verfügung gestellt werden, in dem er gewohnt hat. Und dann habe ich aber so ein bisschen Bammel gehabt, sage ich ehrlich, weil so eine Stadt, die man dann noch nicht kennt, die ist dann, da war ich so ein bisschen verunsichert. Und dann habe ich wieder meine Eishockey-verrückte Mama gefragt, du, hast Lust, willst mit nach Los Angeles? Wir gehen zu den Kings und vielleicht noch nach Anaheim. Und sie hat sich nicht zweimal bitten lassen. Abends haben wir den Flug für sie gebucht. Dann haben wir 3 Spiele gebucht. Die Kings gegen Florida, gegen Colorado und gegen Pittsburgh. Außerdem haben wir dann noch ein Hotelzimmer genommen, mal für eine Nacht in Anaheim und haben dann ein Spiel gegen Las Vegas angeschaut. Und was bei der Reise dann besonders war, also euer gemeinsamer oder unser gemeinsamer Freund Marco Sturm, hatte ich dann im Vorfeld Kontakt aufgenommen und dann haben wir uns verabredet zum Training der Kings. Dann waren wir in El Segundo beim Training und nach dem Training hat er uns dann in Empfang genommen, hat uns in der Kabine rumgeführt, hat uns das alles gezeigt. Außerdem durften wir die Kommentatoren treffen, also den Jim Fox und den Alex Faust, die für die Übertragung der Kings die Kommentatoren sind. Die hatte ich im Vorfeld eben auch kontaktiert. Und dann habe ich gedacht, okay, ich probiere es einfach mal, weil dann hat man ja irgendwann so die Systematik der E-Mail-Adressen draußen. Dann habe ich den Rob Blake noch angeschrieben, habe ein Bild von 1994 angehängt von Freiburg, das ich selber gemacht hatte und habe geschrieben, dass wir jetzt gerade da sind und tatsächlich hat er uns 2 Backstage-Pässe hinterlegen lassen und dann durften wir durch den Spielertunnel, also da, wo die Spieler ihre Autos reinfahren und parken, unten in die Katakomben rein und waren dann beim Warm-up der Penguins und beim Warm-up der Kings hinter den Kulissen unten im Staples Center. Das waren natürlich schon Erlebnisse, da ihr merkt es auch, ich komme da richtig ins Schwärmen. Die Atmosphäre war für mich jedes Mal wieder aufs Neue faszinierend, diese Shows drumherum. Ich kann nicht so richtig mit dem ich komme erst eine Viertelstunde später und bringe dann meinen Hotdog und meinen Cola mit. Also ich bin wirklich jemand, ich sitze eher schon eine Stunde vorher im Stadion, auch wenn da noch keiner spielt. Aber das ist nicht so meine Geschichte. Und man sieht halt tatsächlich dann die besten Spieler der Welt. Und das ist so das, was mich dann mit der NHL wirklich ganz eng verbindet, dass ich jetzt, wenn ich jetzt sehe, die Top 10 der NHL-Spieler aktuell, dann freue ich mich halt über jeden Einzelnen, den ich mal irgendwo spielen sehen habe. Also da bin ich dann wirklich so, führe ich dann Strichliste. Montreal, wie gesagt, ich bin eigentlich ein Fan von allen Mannschaften, die ich gesehen habe. So hat man dann auch eine größere Chance, mal einen Finalisten als Fan zu begleiten zu können. Und dann ist eben so, dass man halt so ein bisschen dass ich so ein bisschen Erfolgsfan bin. Also ich bin dann immer für die. Letzte Saison war das dann Montreal. Die Leidenschaft teile ich mit einem guten Eishockey-Freund, dem Andreas Große, mit dem ich mich regelmäßig über den EHC austausche und auch über eben die Canadiens. Wir haben dann letzte Saison auch eben diese Saison, diese Stanley Cup-Finals verfolgt. Er, meine Mama, mein Neffe, wir sind dann immer nachts um 4 aufgestanden. Dann wurde die WhatsApp-Gruppe gestartet und dann haben wir halt die Finalspiele verfolgt. Also das war schon so, dass das was Besonderes ist und dass ich eigentlich auch die NHL-Spiele gerne immer wieder anschaue, auch wenn es was ganz anderes ist. Also mir fehlen die Fangesänge. Ich liebe das in Europa, wie es da abgeht und wie die Mannschaften nach vorne gepeitscht werden. Aber diesen Spitzensport aus den USA zu sehen, das ist schon ganz toll.
Wir hatten schon etwas sehr den Andreas Werchow von den Eisberliner. 2005 ist ein Berliner Fanclub. Und der war auch in Los Angeles. Aha. Da war ja diese Kooperation der Eisbären, der LA Kings hier mit Anschütz und so. Und die sind dann mit ihrem Fanclub quasi eingefallen in den Staples Center. Hier mit Fahren und so, wie man es halt so kennt.
Und die Auswärtsfahrt.
Auswärtsfahrt, genau. Und die Amis, die haben den nur ganz verstört angeguckt, was sie denn da veranstalten. Aber haben das Ganze positiv aufgenommen. Die waren super begeistert davon. Und es ist halt dieser Unterschied, dieses Nordamerikanische und das Europäische. Ja. Das ist halt immer sehr interessant zu sehen, wie das so angenommen wird. Ne? Ist ja auch die Spieler sagen das ja auch, die von drüben hier hinkommen, die sagen, boah, was ist denn hier los? 2000 Zuschauer und es ist hier Kirmes in der Eishalle. Ne?
Man versteht sich ja auf dem Eis nicht und so, ja, ja, hat man genau, schon oft gehört. Genau, ja. genau.
Ja, also das war tatsächlich ja auch was Gretzky damals 94 erzählt hat, dann Reportern nach der Reise, dass er immer wieder erzählt hat von dem Spiel in Freiburg. Damals war die Halle noch so, dass eigentlich bis zu 6.000 Zuschauern untergebracht werden konnten. Ich glaube, so 5.000 waren damals da. Und dann hat er auch gesagt, das war eine unglaubliche Atmosphäre. Und es war, hat gesagt, es war ein bisschen wie beim Karaoke. Alle haben gesungen. Also das fasziniert die Spieler schon. Und wie gesagt, es hat beides seinen Reiz. Ich fand in Detroit zum Beispiel diese Lasershow auf dem Eis. Ich kam aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Also das war ja dann schon diese, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es heißt, die neue Arena in Detroit. Also und da war eine Riesenshow drumherum, was natürlich auch schön war und was natürlich auch faszinierend ist, weil man sowas halt bei uns dann nicht in der Form kennt oder sieht.
Ich sehe schon, wenn der Frank und ich nach oder in die NHL mal reisen wollen, da haben wir schon einen festen Ansprechpartner.
Ja, also ich denke, ja, die Stadien, die ich so erleben durfte, also Montreal war natürlich so was ganz Besonderes. Da saß man, ich glaube, drittoberste Reihe, ganz weit weg vom Eis und trotzdem hat man alles gut erkennen können. Also so die verschiedenen Stadien zu erleben, das war was Besonderes. Die Show drumherum ist überall ein bisschen anders gewesen, was zum Beispiel auch ist. Was ich so vorher gar nicht dachte, die Fans von Las Vegas waren wirklich so die lautesten Fans, die ich bisher erlebt habe. Also die haben richtig gefeiert in Anaheim. Und als mir am nächsten Tag, da gab es dann auch die Gamebooks, konnte man kaufen, dann haben sie im Fanshop gesagt, das können wir vergessen. Also wenn Vegas da ist, die kaufen immer alles leer als Erinnerung. Und da waren auch wirklich viele Fans da. Also obwohl das ja auch so ein Club ist, der jetzt noch keine lange Tradition hat, da waren halt die Fans dann total verrückt im Vergleich zu den Fans jetzt zum Beispiel der Ducks. Das war sehr interessant. Ja.
Okay. Solltest du mal nach Columbus fliegen, sag mal Bescheid. Da werde ich vielleicht mal mit zusteigen.
Also Columbus war ich jetzt noch nie. Meine Mama war, hat sich nicht ergeben. Meine Mama war auf einem Familientreffen in, jetzt muss ich gerade überlegen, in Louisville. Und dann haben wir geschaut, was die nächstgelegene NHL-Stadt ist. Und dann haben wir herausgefunden, dass das Nashville ist. Und sie war mit meiner Tante und der Lebensgefährtin von meinem Onkel dort, alles Damen um die 70. Und dann habe ich gesagt, es geht nicht, dass ihr so nah an der NHL-Stadt seid, ohne ein Spiel zu besuchen. Dann haben wir einen Greyhound-Bus-Tour gebucht. Die sind in Louisville in Greyhound eingestiegen, sind 2,5 Stunden nach Nashville gefahren, hatten dann aber auch dort ein Hotelzimmer. Und am 67. Geburtstag meiner Mama haben sie dann das Spiel Nashville Predators gegen die Las Vegas Golden Knights angeschaut und dann Mama noch einen Sieg zum Geburtstag geschenkt bekommen. Also ich glaube, wenn man die Chance hat, muss man das auch ergreifen, weil als Eishockey-Fan ist das dann halt doch, ob man das jetzt mag mit der Show oder nicht, das ist einfach ein Highlight, das man nicht vergisst.
Ja, krass. Ja, Olli, du hast es geschafft. Du bist durch das Stahlbad unserer Fragen gegangen, okay, und hast dich bravourös geschlagen. Aber wie du ja vielleicht weißt, kommt noch ein kleines Entweder-Oder.
Ja, sehr gerne.
Wenn du noch Zeit und Lust
sehr
hast.
Sehr gerne, ja.
Ja, sehr gut. Ich fange einfach mal an. Tee oder Kaffee?
Kaffee.
Radio oder Podcast?
Podcast.
Kaiserstuhl oder echte Heldenarena?
Echte Heldenarena.
Wein oder Bier?
Wein.
Las Vegas oder Washington?
Washington.
Christian Streich oder Hans Zach?
Hans Zach.
Heim- oder Auswärtsspiel?
Heimspiel.
Eishockey kommentieren oder im Fanblock stehen?
Mittlerweile kommentieren.
Sehr schön.
Perfekt, super. Sehr schön, sehr schön. Olli, es hat uns super viel Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. Und ich glaube, wir können noch weitere 2, 3 Stunden mit dir quatschen über NHL und erst in
Ja.
Freiburg und Eishockey allgemein. Ich würde mal vorschlagen, wir machen mal einen zweiten Teil mit dir.
Sehr
Und
gerne.
dann nehmen wir das Ganze nochmal neu auf und gucken, was wir noch so aus dir rausquetschen können. Irgendwelche.
Ja, ich würde sogar noch was ganz anderes vorschlagen, falls dieses Outdoor-Game in Freiburg stattfindet oder irgendwann mal stattfinden wird, dieses Winterclassic könnte man es schon nennen. Da sind wir zwei dabei, Frank, oder? Da kommen wir.
Ja, auf jeden Fall, definitiv.
Ja, da
Da
kümmere ich
kommen
mich
wir mal runter.
drum, dass ihr Karten kriegt.
Ja,
Ja, das
super.
machen wir. Ja, richtig.
Cool, super. Olli, hab vielen lieben Dank
Dankeschön.
und einen schönen Abend noch und bis
Ja,
später.
euch auch. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Euch noch eine gute Zeit. Bis dann.